Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und auch in dieser Folge habe ich eine ganz besondere Gästin zu Besuch und begrüße ganz herzlich Frau Joanna Langrecht.
Hallo.
Hallo Joanna. Schön, dass du bei uns bist. Das ist ja so ein bisschen, es ist schwer, Termine bei dir zu kriegen. Das muss man fairerweise mal sagen. Du bist echt busy, aber ich fühle mich in einer ausgesprochen privilegierten Situation und glaube, es ist vielleicht nicht ganz so schwer für mich wie für andere. Wobei ich habe immer den Eindruck, du machst eine ganze Menge möglich. Joanna ist nämlich bei uns bei der Intersoft Consulting Head of IT Forensik. Ich bin quasi an der Quelle und kann im Gegensatz zu anderen Menschen vielleicht auch mal luschern, wann dein Kalender Lücken aufweist. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Und du bist jetzt, wenn ich richtig informiert bin, so circa 6 Jahre im Bereich IT-Forensik tätig. Du hast auch einen Master und zwar in Engineering in Cybersecurity. Ich hoffe, ich sage das alles richtig. Du kannst am Ende sagen, alles Blödsinn. Ich kann dir sagen, also ich habe meine Informationen aus diesem Internet, ne? Also es ist ja so relativ, wie vertrauenswürdig das ist. Ich habe dabei herausgefunden, dass du ein Certified Forensic Examiner bist. Und auch zertifiziert, wenn das richtig ist, von der Bezeichnung im Bereich Battlefield Forensic and Acquisition.
Ja.
Ja, ja, wow, ne? Okay, das heißt wirklich so, ne? Kannst du ja gleich mal sagen, ich habe daraus gezogen, dass du definitiv kampferprobt im Bereich Incident Response bist. Tatsächlich habe ich dich da auch schon in Aktion erlebt, kann das also schon mal bestätigen. Du hattest jetzt nicht den geradlinigsten Weg zur IT-Forensik, jedenfalls so. Ich glaube nicht, dass die kleine Joanna mit 7 entschlossen hat, dass sie IT-Forensikerin wird, aber du kannst es gleich auch gerade stellen, falls meine Schlüsse, die ich gezogen habe, nicht richtig sind, weil du nämlich auch ein Master of Arts in deutschsprachiger Literatur hast. Ist mir natürlich total sympathisch, da ich mehrere Germanisten in der Familie habe und ich ja auch, sagen wir mal, zum Datenschutz auch nur über Umwege gekommen bin. Also in meiner Welt sind das alles ganz coole Sachen. Du bist waschechte Hamburgerin. Und hast mir mal gesagt, dass du die schönste Stadt Deutschland auch so schnell nicht verlassen wirst.
Richtig.
Wir mögen auch andere Städte in Deutschland. Aber es sei uns verziehen, dass wir Hamburger möglicherweise etwas voreingenommen auf unsere Stadt gucken. Habe ich was vergessen? Ist das richtig? Ist das so, Joanna? Ist das das, was man über Joanna wissen muss?
Ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte, die auch für die Öffentlichkeit in Ordnung sind zu wissen. Das heißt, deine Google-Suche, würde ich sagen, war recht akkurat und deckt sich mit der Realität.
Ja, das ist offensichtlich kein Selbstläufer. Ich hatte die Freude, in einem Gespräch zu sein mit einer Dame, die sich, ob nun sich darüber freut oder nicht, das glaube ich, kann ich gar nicht richtig einschätzen, auch einen Eintrag bei Wikipedia hat und sich mehrfach sehr geärgert hat, weil da lauter falsche Sachen standen und es gar nicht mal so einfach war, da aufzuräumen, weil sich immer wieder neue Fehler eingeschlichen haben. Von daher weiß ich immer nicht, wenn sich sowas erstmal in die Welt, weiß ich nicht, in die Internetwelt, weil irgendwas so reinfindet, was nicht stimmt, aber vielleicht nur so aus Interesse. Also gibt es einen mir noch nicht klaren Zusammenhang zwischen Germanistik und IT-Forensik?
Ja, ich wünschte, das wäre so. Also ganz ursprünglich muss man sagen, ich war noch mal kurz bei der Hamburger Polizei in der Ausbildung. Das heißt, ich hatte schon so einen leichten Hang zu kriminalistischem Denken und wollte schon so ein bisschen in den Bereich Spurensuche. Also das kann man durchaus vielleicht schon so sagen. Mit meinen damals zarten 18 hatte ich zumindest eine gewisse Tendenz. Ich hatte aber auch, und das wurde mir ein Stück weit zum Verhängnis, extrem viele Interessen. Also ich habe früher sehr gerne viel geschrieben, wirklich auch recht viel im literarischen Bereich gemacht. Habe das aber so ein bisschen erstmal für die, ja, grob gesagt, Polizeikarriere dann nach hinten geschoben. hatte mich dann recht schwer verletzt damals beim Fußball. Ich habe höherklassig ja noch recht aktiv gespielt und dann sehr unglücklich das Sprunggelenk doppelt gebrochen. Okay. Dann war ich raus bei der Polizei und dachte, so, und jetzt nochmal die zweite Chance. Jetzt habe ich ja, steht mir alles offen und ich kann machen, was ich möchte. Und habe mich dann für Germanistik entschieden.
Weil dir alles offen stand.
Weil mir alles offen stand. Und ja, tatsächlich hatte ich so ein bisschen das Ziel, Sportjournalismus und Sportmoderation zu machen. Also wirklich im Sinne der Transparenz, ich wollte bei Sky Bundesliga moderieren.
Voll in Ordnung.
Aber da habe ich mich gesehen, wieder komplett weg von kriminalistischem Denken, aber hin zu diesem Sportbezug, den ich immer hatte. Ja, offensichtlich mache ich das nicht.
Nee, offensichtlich nicht. Also vielleicht jetzt nicht.
Noch nicht,
aber
noch
who
nicht.
Knows?
Nee, ich habe es auch so ein bisschen verworfen mittlerweile und bin auch eigentlich ganz glücklich darüber, was gekommen ist. Ja, und dann habe ich im Germanistikstudium aber tatsächlich jemanden kennengelernt aus dem Bereich IT-Forensik und hatte immer einen IT-Bezug über meinen Vater, der hatte ein Systemhaus in Hamburg. Das heißt, ich hatte auch damals mit 18 schon auch die Tendenz neben Germanistik und Polizei, vielleicht etwas im Bereich IT zu machen.
Mhm.
Damals war aber der Studiengang IT-Forensik einfach noch nicht so richtig an den Start gekommen. Deswegen bin ich schlichtweg ergreifend nicht darüber gestolpert.
Mhm.
Und dann habe ich mich tatsächlich, während ich meinen Master in Germanistik gemacht habe, ja dafür entschieden, einen Quereinstieg in die IT zu machen. Und dachte ja, wenn, dann schon richtig. Mhm. Und ich greife das kriminalistische Denken wieder auf und gehe dann in den Bereich IT-Forensik. Und man muss sagen, IT-Forensik ist dann klar Hardcore-Technik und ganz viel analysieren und so weiter, aber es ist auch extrem viel Dokumentation. Und da komme ich dann wieder. Spätestens Bereich Qualitätssicherung hat mir dann Germanistik doch ordentlich geholfen. Und dann kann ich zumindest dort so ein bisschen das Schreiben und Lesen wieder mit aufgreifen.
Vielleicht für alle, die mit der Begrifflichkeit nicht sofort was anfangen können. Also ich glaube, so in unserer Bubble und natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer gehören ja auch dieser Bubble, die wir uns so teilen, auch an. Wobei, wie viel Bezug Datenschützerinnen und Datenschützer mit IT-forensischer Arbeit haben, das kann ich tatsächlich nur erahnen. Ich glaube, dass es für viele aber doch eher eine große Unbekannte ist. Wenn du IT-Forensik jetzt erklären würdest, wir haben übrigens sehr gute Erfahrungen gemacht, das auf so einem, gerne auch auf einem kindlichen Niveau zu erklären. Inspiriert natürlich, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, ich bin großer Fan der Pixi-Bücher von der Bundesdatenschutzbeauftragten. Und ich finde das ja hervorragend, vor allem, wenn man Sachen einfach erklären kann, dann ist es ja auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass man einen guten und klaren Weg gefunden hat, das einzusortieren. Also wenn du das einfach erklären würdest, was ist denn dann IT-Forensik?
Ja, also ich erkläre es tatsächlich immer ganz gerne anhand von greifbaren Beispielen. Also jeder kennt ja den Tatort beispielsweise oder jeder kennt CSI Miami oder irgendwelche coolen Krimiserien im Fernsehen, wo irgendwer was Böses getan hat und dann wird die Spurensicherung gerufen, die normale Forensik, um den Tatort quasi, nachdem er abgesperrt wurde, zu durchsuchen. Gibt's dort Fußabdrücke, Fingerabdrücke auf irgendwelchen Dingen, die angefasst wurden? Gibt's vielleicht Schmauchspuren von Waffen? Gibt es Blutspuren? Wir machen genau das. Jetzt haben wir kein Blut, wir haben keine Waffen, so krass ist es dann doch nicht.
Mhm.
Aber wir analysieren im Prinzip genau solche Spuren im digitalen Raum. Das heißt, es kommt zu Verbrechen im digitalen Raum, sprich wirklich Cybercrime-Delikte, klassisch Datendiebstahl oder es kann auch kleiner sein, Arbeitszeitbetrug, aber bis hin zu Wirtschaftsspionage und richtig großen Delikten auf Unternehmen. Stichwort Ransomware, Vollverschlüsselung, man wird erpresst, nichts geht mehr. Es ist nicht möglich, diese Angriffe zu machen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Mhm.
So, und das sind genau die Spuren, die mein Team und ich versuchen zu finden, zu analysieren. Und dann entsprechend den ganzen Tathergang zu rekonstruieren.
Ja, das macht Sinn. Wenn du sagst, es ist nicht möglich, keine Spuren zu hinterlassen, gibt es auch besonders schlaue Böse, die das hinkriegen?
Ja, leider schon.
Schade.
Also auch, okay. Man muss schon sagen, gerade über die letzten Jahre ist die Gegenseite extrem gut geworden.
Mhm.
Die sind super raffiniert, die sind super leise beim Einbruch in die digitalen Systeme, aber halt auch bei den Werkzeugen, die sie benutzen. Es gibt etwas, das nennt sich quasi antiforensische Tools. Das heißt, nachdem ich meinen Diebstahl oder ähnliches begangen habe, fange ich dann auch noch an, digital aufzuräumen, sodass keine Rückschlüsse gezogen werden können, dass ich das war oder dass überhaupt ein Einbruch stattgefunden hat. Das heißt, alles, was ich gemacht werde, im Stichwort Protokolldateien, werden überschrieben oder werden gelöscht, damit Menschen wie mein Team und ich das am besten dann nicht mehr rekonstruieren können.
Mhm. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Vortrag gehört, damals der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich an den Namen damals, ist also sicherlich, wenn ich noch genau wüsste, wann es war, könnte ich rekonstruieren, wer es war, aber Ich habe ganz schlechtes Gedächtnis, also das offenbare ich jetzt hier ganz elegant. Die Inhalte sind aber sehr spannend bei mir angekommen. Da ging es darum, wie Sicherheitspolitik agiert. Und der Gedanke war hier, dass Ermittlungsbehörden, nun ist ein IT-Forensiker in der Funktion wie im Teil deines Dienstes ja nicht Ermittlungsbehörde, aber die Gedanken sind ja sicherlich ähnlich, wenn man forensisch ermittelt im digitalen Bereich. Hier ging es jetzt nicht um die Ermittlung ganz speziell der Digitalforensik oder so, sondern ganz generell. Und die Fragestellung war, hier müssen Sicherheitsbehörden intensiver ausgestattet werden. Und die Antwort des Vortragenden hier war, dass man durchaus wissen muss, dass gerade Ermittlungsbehörden, er hat immer gesagt, die Polizei, aber ich glaube, das lässt sich auf die alle Bereiche der Ermittlungsbehörden ja auch ausweiten, häufig den Bösen in Anführungsstrichen Stückwerk hinterherrennen. Also hat er sehr bildhaft gemacht, indem er gesagt hat, ja, also früher ist die Polizei dem Bösen hinterhergelaufen, dann hatten die Bösen auf einmal ein Fahrrad. So, dann braucht die Polizei auch ein Fahrrad. So, und irgendwann hatten die Bösen dann ein Auto und dann brauchte auch die Polizei ein Auto, um auch hinterherzukommen. Es sollte sinnbildlich sein für ein Stück weit das Hinterherrennen von der Kreativität, ja, der Kriminalität quasi. Hast du auch den Eindruck, dass ihr in der forensischen Arbeit ein Stück weit hinterherrennt und die sich immer wieder was Neues Böses einfallen lassen? Oder werden sie nur kreativer?
Ach, ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, nee, tun wir überhaupt nicht. Wir sind immer einen Schritt voraus. Ja, wenn dem so wäre, wird es wahrscheinlich deutlich weniger Inzidenz auf dieser Welt geben. Mhm. Es ist ein Stück weit schon so, da wo die IT-Forensik ursprünglich herkommt, ist ja wirklich dieses etwas Aufklären, was in der Vergangenheit lag, was kürzlich passiert ist oder auch schon vor Jahren. Auch so ein bisschen dieser Polizeigedanke, den Täter zu fassen. Die haben ja ein ganz anderes Mindset und einen anderen Fokus als wir. Also uns geht es ja nicht darum, irgendwelche Einzeltäter dingfest zu machen, ja, die Bude zu stürmen, irgendwas zu beschlagnahmen, jemanden zu Boden zu bringen. Soweit geht es dann bei uns dann doch noch nicht in der Abteilung. Für uns ist ja mehr dieses, wir rekonstruieren komplett, was passiert ist. Wir schließen die Lücken und wir helfen danach wieder dem Unternehmen online zu kommen, sich besser aufzustellen. Das heißt eher ein bisschen dieser ganzheitliche Fokus weg von diesem, wir sind eine Ermittlungsbehörde. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es ist ein Stück weit schon immer so, dass sich die, ich sag mal vorsichtig, gute Seite an dem orientiert, was die böse Seite macht. Das heißt, wenn die neue Tools einsetzen, entgegnen wir denen mit neuen Tools und so weiter. Mhm. Es ist immer so ein gegenseitiges Wettrüsten. Also ich würde sagen, es gibt durchaus Bereiche, wo man in der IT-Security oder IT-Forensik schon sehr, sehr weit ist und wo man Angriffe auch einfach schon ganz gut verhindern kann oder zumindest den Schaden sehr eingrenzt, wenn es zum Angriff kommt. Aber es gibt auch immer noch blinde Flecken, wo man erst durch erfolgreiche Angriffe von sehr versierten Angreifergruppen und sehr großen weltweiten Angreifergruppen darauf aufmerksam gemacht wird, dass man das vielleicht noch nicht beleuchtet hat.
Mhm. Okay, vielleicht mal einen Schritt zurück noch. Also ich höre so ein bisschen raus, aus zumindest deinem Werdegang habe ich rausgehört, dass das vielleicht nicht der typische Werdegang ist oder war, um IT-Forensikerin zu werden. Aber wenn ich jetzt IT-Forensikerin werden wollen würde, wie würde ich denn das werden? Also ich stelle mir vor, ein kleines Mädchen sitzt zu Hause und sagt so, also was möchtest du mal werden, wenn du groß wirst? Und dann kommen die ganzen Erwachsenen, verstehen wieder nicht, was sie sagt. Und wie kann sie denn dann antworten? Wie wird sie denn IT-Forensikerin?
Ich würde sagen, mein Team ist das beste Beispiel dafür, dass es halt nicht den goldenen Weg gibt. Also ich meine, wir sehen es jetzt bei mir. Ich habe Germanistik studiert. Das ist jetzt nicht unbedingt naheliegend, um danach IT-Forensikerin zu werden. Aber ich habe bei mir im Team auch einen ehemaligen Chemiker dabei, tatsächlich jemanden, der Asienwissenschaften mal studiert hat und dann in die IT gegangen ist und dann zu uns kam. Wir haben aber auch ehemalige IT-Administratoren, ehemalige Softwareentwickler dabei, Leute, die direkt wussten, was sie wollen, das sind die wenigsten, und Cybersecurity, Informatik oder Ähnliches studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben zum Fachinformatiker in allen Richtungen. Das sind wunderbare Grundlagen. Also wenn man wirklich in die IT-Forensik möchte, kann man natürlich, wenn man das mit 7 weiß, direkt eine Ausbildung machen im IT-Bereich oder ein Studium gehen. Und bis dahin wirklich einfach diese Leidenschaft dafür entdecken. Also das ist das, was uns im Team vereint, wie wir irgendwie auf kuriose Art und Weise alle zusammengekommen sind und da wirklich recht viel machen. Es gibt ein super Repertoire im Internet von Plattformen wie TryHackMe, Hack the Box oder irgendwelche Lernpfade, die man online machen kann, um einfach mal zu gucken, IT ist cool, aber was kann ich da noch alles machen? Bis es einen vielleicht wirklich in diese kriminalistische Ecke lotst und man dann in der IT-Forensik rauskommt. Und dann kann man es halt auch mittlerweile wirklich auch direkt studieren. Das geht schon.
Cool. Und dann ist das so. Ich frage das einfach nur, weil ich mich, ist das dann Bachelor, Master, IT-Forensiker oder Cyber-Forensiker oder wie heißt das? Du siehst, mir fehlen sogar die Worte, ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Also die Studiengänge, die es mittlerweile in Deutschland gibt in dem Bereich, haben zumindest irgendwo das Wort IT-Forensik in der Regel drin. Mhm. Es gibt recht viele Bachelor-Studiengänge, recht vieles übertrieben. Ich glaube, man kann es wirklich auch nur an 4 Unis oder Hochschulen in Deutschland
dediziert für IT-Forensik studieren.
Noch nicht so ganz. Also eine Handvoll haben zumindest das Wort IT-Forensik drin, aber im Bachelor wird es recht häufig kombiniert mit allgemeiner Forensik. Dann heißt der Bachelor-Studiengang Allgemeine und Digitale Forensik.
Aha.
Für die Leute, die halt sagen, ich möchte schon was mit Spurensicherung machen, aber ich weiß noch gar nicht, ob nicht doch am physischen Tatort oder digital gibt es ja halt diesen Kombi-Studiengang. Und wenn man den Bachelor gemacht hat, das haben bei uns im Team nämlich auch einige gemacht, hat man danach im Master die Möglichkeit, wirklich nur IT-Forensik zu studieren. Du kannst es aber auch mischen. Es gibt IT-Forensik und IT-Sicherheit in einem Studiengang. Oder ich habe einen Kollegen im Team, der hat Netzwerkforensik in Schweden studiert.
Mhm.
Also da gibt es recht viel auch im Ausland an ja dedizierten Spezialthemen im Bereich Forensik. Das ist echt ganz cool.
Ich kann mir vorstellen, dass aber die Berufsaussichten ausgesprochen gut sind. Also wenn ich das mal so vorsichtig, also so nur meine Beobachtung, ich habe ja einige Berührungspunkte mit eurem Bereich, nicht nur mit euch, sondern auch in anderen Konstellationen mit Kunden von mir in Vorfallssituationen und ich habe den Eindruck, dass eure Zunft enorm gefragt ist. Also nicht nur aufgrund der vielen Vorfälle, ich glaube, das kann man auch schon unterstellen, sondern aber auch, weil es hochspezialisierte, erfahrene Leute braucht und ich habe den Eindruck, es gibt immer noch viel zu wenige, wenn man sich quasi Supply and Demand anguckt, kann man einfach ganz klar sagen, Supply immer noch sehr low und Demand sehr, sehr high. Wäre jetzt so ein bisschen mein Blick auf eure Situation. Kannst du das bestätigen?
Ja, das kann ich schon bestätigen. Also auch das Feld IT-Forensik ist natürlich super speziell. Das heißt, wir kommen natürlich wirklich bei recht dedizierten Szenarien, wo es auch irgendwas zu untersuchen gibt. Aber das ganze Feld rund um IT-Security und Cyber-Security ist ja sehr umfänglich. Also von Schwachstellenmanagement im Sinne von Penetration-Tests, wo man Angriffe simuliert, über Cyber-Security-Consulting-Stellen bis hin zu IT-Forensik, sind super gefragte Berufe, weil ich sehe es genau wie du, es werden immer mehr Angriffe und dieses Jahr, es kann jeden treffen. Es ist tatsächlich genauso.
Ja.
Es ist niemand davor gefeit, es ist völlig egal, ob ich ein Fahrradladen mit 3 Personen bin, auch die haben uns schon mal angerufen oder ich bin ein DAX-Konzern. Es kann jeden treffen. Man ist nicht immer direkt gezielt Opfer von Angriffen. Das ist tatsächlich eher selten.
Mhm.
Man ist auch ganz häufig einfach mal Drive-by und wird mitverschlüsselt, weil man die gleiche Software im Einsatz hat, die gerade eine bekannte Sicherheitslücke aufweist oder ähnliches. Und dann wird man halt auch einfach auch mal kompromittiert. So, und deswegen ist, glaube ich, dieser Berufszweig extrem gefragt. Einmal im Sinne IT-Forensik, Aufklärung, Wiederanlauf und so weiter, aber vor allen Dingen auch im präventiven Bereich. Weil man kann ganz, ganz viel tun. Aber es braucht auch gewisses Know-how, um das entsprechend in Organisationen auch richtig anwenden zu können.
Und auch Wille. Ja. Also meine Beobachtung ist, dass die Präventivmaßnahmen, ob das jetzt im Datenschutz ist, also wenn ich jetzt einfach nur unsere Geschäftsfelder angucke oder in IT-Sicherheit oder in IT-Forensik, es braucht den Willen, das einzusetzen, also auch natürlich Ressourcen, ob das Zeit, also auch Zeitressourcen eigener Mitarbeiter durch Externe wie uns, aber auch natürlich Geld, was da der ganzen Sache dann auch immanent einfach ist, einsetzen zu wollen. Und auf der einen Seite ein Stück weit Problembewusstsein überhaupt, vielleicht ein bisschen Respekt auch vor der Gesamtmaterie, die einen vielleicht auch ein bisschen motiviert. Aber das muss schon da sein und nicht immer erst, wenn es brennt. Aber das scheint irgendwie nur so semi zu klappen, ist so mein Eindruck.
Also es wird besser. Das würde ich schon sagen, was wir über die letzten Jahre beobachtet haben, sind durchaus mehr Unternehmen, die proaktiv zu uns kommen, sagen, hey, wir wollen uns auf Tag X vorbereiten. Wir wissen, es wird irgendwann kommen. Wir kennen nur nicht das Wann, aber wir wollen uns bestmöglich schon mal mit dem Wie auseinandersetzen und das schon mal durchspielen und uns absichern, ein Team an der Hand haben und so weiter. Super sinnvoll. Wir haben aber auch die andere Seite der Medaille. Das sind die, die uns halt anrufen, weil sie sagen, ja, in unserer Nachbarschaft über die letzten 3 Monate wurden schon 8 Unternehmen gehackt und nichts geht mehr. 3 haben Insolvenz angemeldet. Und jetzt direkt war der Einschlag schon so nah, ja, und heute Nacht hat es uns getroffen.
Mhm.
Und wir haben auch teilweise welche, die sagen, ja, wir wurden jetzt zum 3. Mal in 1,5 Jahren verschlüsselt.
Mhm.
Wo wir dann aufräumen und sehen, ja, puh, wundert uns nicht. Also das klingt hart, aber es ist leider wirklich so. Aber man muss sagen, der Trend geht schon in Richtung, wir tun schon mal was vorher.
Ja, kann man Unternehmen ja auch nur wünschen. Also grundsätzlich, weil die Situation, wenn sie dann eintritt, ja, also ein Incident ist, ist ja in jeder Hinsicht eine Ausnahmesituation. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zum Berufsbild IT-Forensiker einmal zurückkommen, weil gerade die ersten Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, gab es etwas, das bei mir ganz doll hängen geblieben ist, was du regelmäßig gesagt hast. Nämlich du hast gesagt, für diesen Job braucht man ganz viel Leidenschaft. Und als jemand, der sehr auf Sprache achtet wie du, wie mir einfach, stell vor, habe ich vermutet, dass da vielleicht ein bisschen was dahinter steckt, wenn du das so sagst, weil Leidenschaft ist ja so ein schönes Wort. Also ich mag Sachen auch mal auseinandernehmen in deutscher Sprache, das kann man ja sehr schön. Was meinst du damit oder hast du damit gemeint?
Ja, Leidenschaft trifft es, finde ich, bei uns im Team tatsächlich sehr gut. Man könnte auch sagen, Passion dafür oder ähnliches. Aber Leidenschaft trifft es wirklich sehr gut, weil es ist nun mal kein 0815-Job. Der ist schon vergleichbar ein Stück weit mit ja einem Feuerwehreinsatz, wo man wirklich mitten in der Nacht gerufen wird, dann direkt zum Einsatzort hinfährt und mit seinen Kolleginnen und Kollegen versucht, noch das zu retten, was eben noch zu retten ist. Und dann entsprechend bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen. Und die Fälle, die wir haben, passieren klar auf technischer Ebene, aber es macht auch immer was mit den Menschen dahinter. Und wir haben regelmäßig bei großen Vorfällen, dass es klar um die Aufklärung geht und Spuren analysieren, Berichte schreiben, aber es geht auch viel um das Thema Kommunikation, dem Unternehmen zu zeigen, wir kommen da schon wieder raus aus der Krise. Ja. Und wir sehen es sehr regelmäßig, dass Menschen anfangen, sich die Schuld dafür zu geben, was passiert ist, sei es in der Management-Ebene oder sei es die IT-Abteilung. Und nicht selten fließen auch mal Tränen in unserer Gegenwart, wenn wir gefühlt die Ersten so am Einsatzort sind.
Ja.
Und das ist etwas, was, glaube ich, für viele von außen gar nicht so greifbar ist und was für viele auch gar nicht so, was man sich nicht vorstellt unbedingt bei dem Berufsbild. Weil für viele ist so jetzt Hardcore-Technik, man geht halt hin, man analysiert und man geht wieder. Aber das ist es nicht. Man begegnet halt auch viel auf menschlicher Ebene und diese Nichtplanbarkeit, nicht zu wissen, was am Donnerstag ist, wenn ich Montag ins Büro komme und ob ich vielleicht die ganze Woche auswärts im Einsatz bin, irgendwo im tiefsten Süddeutschland. Das ist für mich Leidenschaft. Jeder Einsatz ist komplett anders. Es ist extrem anspruchsvoll. Es ist mitunter wirklich anstrengend, weil es ist halt nicht dieses, ach, jetzt 17 Uhr, der Inzident läuft noch auf Hochtouren, aber ich würde dann jetzt mal erstmal ins Hotel gehen, wir sehen uns dann morgen um 9. Es ist halt wirklich, ich sitze hier noch um 2 Uhr morgens und ich gehe erst, wenn eure Fragen beantwortet sind. Und das ist für mich der Inbegriff von Leidenschaft. Und deswegen sage ich es immer sehr gerne, sehr deutlich in Bewerbungsgesprächen. Ich versuche so transparent wie möglich zu sein bei Bewerberinnen und Bewerbern, dass die wissen, worauf die sich einlassen. Und mein Bauchgefühl, würde ich sagen, hat mich noch nie getäuscht bei jemandem, wo ich spüre, der hat diese Leidenschaft. Der hat vielleicht noch nicht dieses tiefe technische Verständnis. Aber er gibt mir das Gefühl oder sie gibt mir das Gefühl zu wissen, worauf man sich einlässt. Und dass es jemand ist, den ich eben nachts um 2 aus dem Bett klingen kann mit so, pack deine Tasche, du musst um 6 am Flughafen sein.
Ja, das ist eindeutig auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück weit Leidenschaft. Also jedenfalls würde ich unterstellen, die betreffenden Personen müssen ein Stück weit auch Leiden aushalten können. Du hast mir auch mal erklärt, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass eben auch die Enge der Zusammenarbeit viele Vorteile mit sich bringt, aber eben auch menschlich anspruchsvoll sein kann und damit sowohl die Enge im eigenen Team als auch die Teams beim Kunden, deren Themen, ich finde, du hast das eben ganz deutlich auch nochmal gesagt, also die Emotionalität, die einem da begegnet, welcher Art auch immer, ob das Schuldzuweisungen sind oder ob das auch Verzweiflung ist, Hilflosigkeit, Ängste, welcher Art auch immer. Ne? Also ich meine, ich glaube, diese Situationen können doch alles Mögliche hervorrufen, so unterschiedlich wie die Menschen eben auch sind. Und davon ist man ja nicht frei. Also ich meine, sicherlich gibt es Leute, die können mehr die Welt um sich drumherum ausschalten, bestimmt, und sind weniger empfänglich dafür. Aber es passiert ja doch auch um einen drumherum. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn man ganz viel gearbeitet hat, ist man auch vielleicht mal müde. Und der Kollege, mit dem man das zusammen macht, ist vielleicht auch müde. Und vielleicht ist man dann auch nicht mehr Little Miss Sunshine.
Genau, und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, den da auch ein Stück weit in ein gut funktionierendes Team ausmacht. Dieses gemeinsame Verständnis von der Vorfallsbearbeitung und von dem Job als IT-Forensikerin. Also wirklich zu wissen, worauf man sich einlässt, zu wissen, dass es jetzt gerade für alle im Raum extrem anspruchsvoll ist und dass manche wirklich gerade schon auf dem Zahnfleisch gehen. Ja. Und trotzdem aber noch mein Verständnis für meine Kollegen aufbringen zu können, dass es gerade hart ist, uns jetzt gerade nicht die Luft machen könnten, die wir eigentlich bräuchten. Mhm. Wir haben dafür ja im Team so Workflows entwickelt, wenn der Druck mal wirklich richtig hoch ist und es geht so um die entscheidenden Sekunden, dass man danach auch einfach mal kurz rausgeht, 20 Minuten an die frische Luft, entweder gemeinsam oder jeder für sich, das kurz rekapituliert und dann wieder rein.
Ja.
Das ist schon wichtig. Wir rekapitulieren im Team fast jeden großen Fall gemeinsam, weil da immer Sachen hervorkommen, technisch auch, klar. So, was waren die Learnings daraus? Was können wir für nächste Fälle besser machen? Und
Supervision
so.
Der Supervision, Forensik.
Genau. Ah. Aber es ist auch wirklich viel so, was lief kommunikativ gut? Wo hättest du mehr Support von mir gebraucht? Mhm. So eine recht klare Rollentrennung in den Vorfällen. Und es geht auch nicht anders. Das heißt, einer macht eher die Kommunikation zum Unternehmen, zum Kunden, zur IT, während einer eher den technischen Part abdeckt. Mhm. So damit auch für jeden die passenden AnsprechpartnerInnen bereitstehen. Auch dieses Rollenverständnis im Team muss ja auch klar sein und muss funktionieren. Ich kann da nicht auf einmal hingehen und ich lasse den Alpha raushängen, blöd gesagt, und sprinte da rein und reiß alles an mich und analysiere, während ich mit 30 Leuten rede. Das funktioniert nicht. Und das ist ein Prozess über Monate bis eher über Jahre in so einem Team, dass das so gut funktioniert in der Vorfallsbearbeitung.
Wenn du jetzt auf die vergangenen Jahre zurückblickst, also aus deiner Sicht, was war denn vielleicht der spannendste Fall? Oder vielleicht, verstehe die Frage jetzt, ein Und-Oder. Im Zweifel nehme ich gern beides. Oder auch der herausforderndste Fall, was ja nicht zwangsläufig das Gleiche sein muss.
Ich würde sagen, ich fange mal an mit dem herausforderndsten Fall. Das liegt noch gar nicht so lange zurück, deswegen ist das noch recht frisch in der Erinnerung. Da kam der Anruf am Wochenende. Man muss sagen, wir haben eine Notfall-Hotline, wo Unternehmen anrufen können, wenn sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Und der landet dann irgendwann halt direkt bei mir, damit ich als Teamleitung sofort 24/7 Notfallhilfe, damit ich eine Einschätzung geben kann, wann ein Team vor Ort ist. So, und ob wir was machen können, was wir machen können und so weiter. Und da rief mich ja der Geschäftsführer selbst an, Verlagswesen in der Branche, und sagten, ja, wir sind Opfer eines Cyberangriffs geworden, Ransomware, voll verschlüsselt.
All the things.
All the things, wir wissen jetzt gerade so gar nicht.
So. Das ist ja schon doof.
Das ist schon echt übel. Und dann habe ich gesagt, so, alles klar. Das war auch klar, wir können nicht remote unterstützen, weil es lag alles komplett brach. So, und wir haben direkt gesagt, okay, wir würden vor Ort kommen. Passt das für euch? Die waren sehr dankbar, haben direkt gesagt, ja, wäre uns sehr lieb. Wie schnell können wir? Ich sag's, na gut, das ist jetzt Samstagmittag. Heute Nachmittag ist das Team bei euch. Wir fliegen. So, wenn das für euch passt. Ja, je schneller, desto besser.
Klar.
Dann 3 Kollegen von mir angerufen, wo ich wusste, die hätten sowieso Bereitschaft. Das heißt, ich wusste, die sind im Standby mit gepackten Koffern quasi. Das ist so auch bei uns so eine Voraussetzung. Und die sind dann losgeflogen hin zum Unternehmen. Und die hatten tatsächlich ihre Office-IT, also die ganz normale Unternehmens-Office-Struktur, IT-technisch in einem Gebäudetrakt und in einem Gebäude weiter ihr Druckhaus, weil sie halt Zeitung gedruckt haben. Das war eigentlich komplett out of scope, war gar nicht relevant. Und dann hatte man sich total auf den Office-Bereich fokussiert, bis dann ein Kollege aus dem Druckhaus rüberkam und meinte, ja, bei uns geht übrigens auch nichts, kriegt ihr das jetzt mal wieder hin?
Aha.
Und das war halt gar nicht die Rede davon. Dann hieß es, okay, neuer Fokus. Wir wollen jetzt gerade erstmal kurz nicht mehr wissen, wie die reingekommen sind. Das können wir auch noch in 2 Tagen rausfinden. Wir wollen wieder online gehen. Es war da zu dem Zeitpunkt, ich glaube, schon am nächsten Tag, während wir gerade da waren, irgendwie 11 Uhr mittags. Und es hieß ja, um 17 Uhr drucken wir. Das hier ist Produktionsumgebung, wir können nicht verschieben. Und wir, okay.
Minimaler Druck.
Minimaler Druck, kein Problem. Das heißt, 2 meiner Kollegen gesagt, okay, wir kümmern uns wirklich nur um die Produktivumgebung, sind dann rübergewandert ins Druckhaus und haben dann halt festgestellt, okay, es gab eine aktive Verbindung, sozusagen kann man sich das vorstellen, eine Schnittstelle zwischen der Office-Umgebung, also ein Haus weiter, in dieses Druckhaus.
Tatsächlich physisch 2 verschiedene Häuser, richtig?
Physisch 2 verschiedene Häuser.
Witzig.
Aber um ein Stück weit die Druckmaschinen und so weiter für Wartung, Monitoring und sowas steuern zu können, gab es mehrere Werks-PCs, das ist nicht untypisch.
Ja, klar.
Dort in der Halle, die halt auch über das Office-Netz angesteuert wurden. Und weil diese Werk-PCs mit kompromittiert wurden.
Ja, verstehe.
Waren die Maschinen dann auch heruntergefahren? Tatsächlich hat der Druckhausleiter die dann aus Sicherheitsgründen runtergefahren, weil er halt gar nicht wusste, was passiert. Naja, dann standen wir da so ein bisschen und wussten natürlich auch gar nicht, wie deren Netz aufgebaut ist. So, weil dann, du siehst ja die großen Druckerpressen, schön und gut, wenn sie laufen, aber wie die Technik dahinter ist, ist dann halt auch gar nicht so trivial. Und dann haben meine Kollegen unter Schweiß und vermutlich auch fast Tränen wirklich Vollgas gegeben mit der IT vor Ort und haben diese Druckhausumgebung wieder hochgezogen, während der andere Kollege im Office-Bereich quasi sich um die Schnittstellenabsicherung gekümmert hat und versucht hat, sicherzustellen, dass der Angriff auch wirklich nicht mehr läuft, weil auch das haben wir immer noch. Mhm. Ja, und dann haben sie um 16.54 Uhr saßen sie quasi da und haben dann beobachtet, wie auf grün gedrückt wird und die Druckpresse angefangen hat zu laufen. Mhm. 6 Minuten vor offiziellem Druckbeginn. Mhm. Und keiner hat irgendwas gesagt. Also ich kenne die Schilderung auch nur von meinen 3 Kollegen. Keiner hat irgendwas gesagt, weil keiner so richtig fassen konnte, dass innerhalb von 6 Stunden man wieder wirklich vollständig hochgekommen ist in der Produktion. Ja, und dann hat da tatsächlich der verantwortliche IT-Leiter, der da im Dienst war, ist quasi auf dem Stuhl neben meinen Kollegen zusammengebrochen. Hm. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich gebe mir die Schuld dafür, was passiert ist. Ich hätte es anders machen sollen, ich hätte es absichern sollen. Und kann man diskutieren, wie man will. Aus unserer Sicht traf ihn da nicht die Schuld. Und es wäre auch dilettantisch zu behaupten, es gibt jetzt einen Einzelnen, den er die Schuld trifft. Deswegen, es war extrem herausfordernd. Es war extrem emotional auf so einer ganz speziellen Ebene, weil da war natürlich wahnsinnig viel Druck.
Ich wollte gerade sagen,
für alle sogar Beteiligten.
Da ist immer so viel Emotionalität und wenn du dem Ganzen dann auch so noch so ein Zeitticker auch noch dran setzt, ne, um das Ganze noch komplizierter, noch schwieriger zu machen und quasi zusehend, welche Konsequenzen noch alle eintreten können, ist völlig klar.
Ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Schon allein vom Erzählen, weil habe ich sofort eine innere Anspannung gefühlt und habe gedacht, ach du meine Güte.
Ja, meine Kollegen erzählten halt auch, die waren dann temporär in diesem Druckhaus irgendwie mit 12 Leuten. Mhm. Und davon standen dann halt auch teilweise, können ja nicht alle an diesem Werks-PC rumkonfigurieren.
Ja, klar.
Und dann standen halt auch 6 Leute hinter meinen Kollegen und haben einfach
kleine
nur zugeguckt. Weil es konnte keiner so richtig fassen, was da jetzt gerade passiert.
Bisschen surreal.
Und keiner konnte so richtig greifen und auch der Geschäftsführer stand da einfach nur und hat gesagt, ich will Ihnen ja gar keinen Druck machen, aber wir müssen das jetzt schon irgendwie hinkriegen. So, und ja, es ist halt dann schon, das sind schon sehr besondere Fälle. Es war wirklich, glaube ich, für alle Beteiligten sehr schön dann zu sehen, als die Druckpressen lief. Aber man muss auch trotzdem sagen, der Druck auch des Geschäftsführers war natürlich, der ging ins Unermessliche. Trotzdem sehr faire Stimmung, sehr gute Stimmung und sehr, ich würde es mal vorsichtig sagen, hoffnungsvolle Stimmung, dass man das irgendwie wieder rausschafft aus dieser Krise. Am Ende war es auch so, weil wir konnten auch ausschließen, dass Daten abgeflossen sind. Das war, wie ich anfangs gesagt habe, so ein typisches Drive-by. Die Angreifer hatten ganz wenig Zeit, sind darauf, haben es irgendwie geschafft mit einer Sicherheitslücke. Und bevor sie entdeckt werden, direkt gesagt, okay, wir verschlüsseln. Mhm. Uns geht's hier nicht um Daten. Und das war dann ganz gut. Das heißt, da ist zumindest nichts abgeflossen. Da war der Schaden dann auch in dem Sinne recht gering. Und wir haben es dann mit Backups, die sie noch hatten, recht gut zurückholen können. Das, was eben gebraucht wurde und den Rest haben wir halt neu aufgebaut und auch recht zügig. Also nach ein paar Tagen lief das alles dann auch wieder. Hm.
Finde ich total spannend. Du hast mir ja quasi jetzt gerade die beste Überleitung ever geschenkt. Das muss ich jetzt fairerweise sagen, weil ich meine, wir sind ja schon ein Datenschutz-Podcast. Nun, Zuhörer wissen, dass ich für technische Sachen sehr zu begeistern bin, schon seit vielen Jahren und wir uns immer wieder Expertise reinholen. Aber nichtsdestotrotz an der Stelle vielleicht mal für jemanden, der... Ich glaube einfach, es gibt genügend Leute, die eine grobe Vorstellung haben, wahrscheinlich jetzt hoffentlich eine bessere. Was macht eigentlich die IT-Forensik? Jetzt war ein bisschen mehr der Fokus auf quasi, was Incident Response ist. Du hast aber vorhin ja auch schon gesagt, dass es die präventive Forensik gibt und die vielleicht sogar wichtiger ist, in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht mal eine Sache, die vielleicht gerade Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Datenschutz tätig sind. Was ist denn die Verbindung zwischen der IT-Forensik und dem Datenschutz? Also, du hast jetzt schon ganz oft nämlich Daten, Daten, Daten gesagt. Und ich dachte, jetzt muss ich darauf ja quasi eingehen.
Also man kann schon sagen, dass leider fast jeder unserer Fälle, also wirklich von den großen Incidents, gerade so Ransomware-Angriffe, Vollverschlüsselung und so weiter, auch immer einen Datenschutzvorfall darstellt. Mhm. Weil es ist ganz häufig so, das ist auch das Geschäftsmodell dieser Angreifergruppen, dass neben dem, ich verschlüssel euch und erpresse euch dann für eine Lösegeldsumme, auch vorher noch Daten abgezogen werden, um dann halt einfach die Lösegeldsumme höher zu setzen nach dem Motto, okay, ich gebe euch den Entschlüsselungskey, wenn ihr mich bezahlt, aber das Lösegeld müsste nochmal bitte aufgestockt werden, damit ich eure Daten, die ich abgezogen habe, nicht auch noch veröffentliche.
Ja.
Und da dort immer personenbezogene Daten mit drin sind, weil sich das einfach schlichtweg nicht vermeiden lässt, wenn ich irgendwie vom Dateisystem was abziehe. Ja, haben wir halt natürlich auch immer ein Datenschutzthema. Deswegen arbeiten wir da ja auch sehr eng zusammen im Punkto Meldungen und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich vielen Unternehmen dann gar nicht so bewusst, dass das auch gerade ein Thema ist, was mitschwingt. Weil man hat halt diesen großen Incident, man hat einen riesen Impact, man hat dieses, wir müssen irgendwie aufräumen, wir müssen wieder online kommen. Und dann wird schnell mal vergessen, wo sind eigentlich auch Daten abgeflossen? Mhm. Oder wer hat sich eigentlich Zugriff genau verschafft und was konnte man da sehen? Und das ist häufig eine Frage, die wir recht früh zu Beginn stellen. Es muss ja nicht immer direkt Horror-Szenario Ransomware sein. Es kann ja auch sein, jemand hat sich Zugriff auf einen Webshop verschafft oder irgendwie auf meine WordPress-Seite oder ähnliches. Und sobald da jemand drin ist, sieht der natürlich das, was ich auch sehe, wenn ich mich dort legitim als Admin oder Benutzerkonto anmelde. Und das wird sehr häufig, ja, einfach schlichtweg vergessen. Deswegen fragen wir natürlich häufig, was sind das da für Daten, die man sehen würde, um halt auch fürs Unternehmen häufig zu klassifizieren. Damit wir noch gewisserweise auch ein Risiko natürlich abgeben können. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abgeflossen ist? Mhm. Und dann gehen wir natürlich auch rein. Das heißt, wir gucken im Darknet, sind die Daten tatsächlich dort? Werden sie zum Verkauf angeboten? Wie werden sie gehandelt? Was sind das für Datensätze? Und so weiter. Das heißt, da ist die Verbindung zwischen Datenschutz und IT-Forensik nahezu in jedem Fall gegeben.
Also wir haben natürlich über den Datenschutzvorfall auch im Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Nichtsdestotrotz sei hier nochmal kurz rein, so ein bisschen normativ zu schauen. Ne? Einfach der Blick nochmal in Artikel 4, genau nochmal steht, was der Datenschutzvorfall ist, also was die Verletzung des Schutzes von personenbezogener Daten, was das darstellt. Und am Ende ist man natürlich ganz da relativ schnell beim unberechtigten Zugriff oder Zugang zu personenbezogenen Daten. Und im Regelfall gerade, also die Cyberkriminellen werden im Regelfall unberechtigter sein. So, ich glaube, das kann man einfach mal annehmen. Da ist man unglaublich schnell. Deswegen auch, wenn man das, was auch Aufsichtsbehörden zu diesen Konstellationen sagen, auch zum Datenschutzvorfall, insbesondere wenn man da mal das Papier vom Europäischen Datenschutzausschuss sich anguckt, vom ETSA, die schon helfen, wann sind eigentlich Konstellationen fast immer auch meldepflichtig. Das ist so ein bisschen die Fragestellung. Ne? Ich evaluiere innerhalb von 72 Stunden, was muss ich machen? Dazu gehören natürlich Sofortmaßnahmen. Die haben auch im Regelfall erstmal Priorität. Aber auch die Einschätzung, ist das etwas, was ich der Aufsichtsbehörde melden muss, ja oder nein? Das hat ganz viel mit diesem kleinen Wort Risiko zu tun in Artikel 33 DSGVO. Aber um hier auch ein bisschen zu helfen, packe euch das natürlich in die Shownotes, wann Sachen auf jeden Fall gemeldet werden. Da gibt's mittlerweile auch ein bisschen mehr. Also wer da vor 5, 6 Jahren noch ziemlich geschwommen ist und sich gefragt hat, was ist, das ist ja mittlerweile klarer. Nur in diesem Kontext, in dem ja auch vor allen Dingen innerhalb von 72 Stunden vieles auch noch nicht klar ist. Ich habe vor kurzem einen Vortrag zu Cyber Incidents auch gesehen und der Vortragende hat auch klar gesagt, diese Analogie zu es brennt gemacht, das fand ich sehr schön, so wie du das jetzt auch gemacht hast und in dem Vortrag aber gesagt, naja, manchmal ist in 72 Stunden nicht immer klar, in welchem Zimmer es eigentlich brennt. Manchmal schon, aber dann weißt du vielleicht, in welchem Zimmer es brennt, aber du weißt nicht, wie ist der Brand eigentlich gestartet, wo ging es eigentlich los und um Gottes Willen, was war die Ursache? Es hat ja viel auch damit zu tun, wann möglicherweise Forensiker auch in Anspruch genommen werden. Wir unterstellen jetzt auch in deinem Beispiel, dass das vielleicht sehr zügig geht und ihr früh gerufen werdet. Ich kann mir aber gut vorstellen.
Ja, das wäre schön, wenn es immer so wäre.
Ja, genau. Ich kann mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass das auch nicht immer so ist, dass hausinterne IT erstmal alles mögliche eigene probiert. Und eine gute Freundin von mir hat von einem Fall in ihrer Firma erzählt vor ein paar Wochen. Und tatsächlich da der eigene ITler wirklich dachte, er hätte das alles im Griff und quasi so alle Standardfehler, die du mir in der Vergangenheit alle schon gesagt hast, alle bilderbuchartig quasi selber gemacht hat, bis dann irgendwie nach 5 Tagen überhaupt erst Forensiker hinzugezogen wurden. Wenn man natürlich diese 5 Tage betrachtet und ich habe eine Meldefrist beim Datenschutzvorfall von 72 Stunden, sagen wir mal, das passt jetzt nicht so ganz optimal zusammen. Deswegen, also ich glaube, der größte Zusammenhang besteht eindeutig im Bereich, wenn ein IR, also ein Incident Response, Dingsi, Vorfall, du weißt schon ist, dann ist natürlich da die Zusammenarbeit zwischen Datenschützern und IT-Forensikern total wichtig. Ich glaube auch, dass man das an anderen Stellen auch ansetzen kann. Also wenn man zum Beispiel in der präventiven Forensik überlegt, wie schütze ich mich und was sind vielleicht auch meine Assets. Auch hier kann man, glaube ich, ganz gut überlegen und auch schon zusammenarbeiten, weil die Assets ja einmal unternehmensintern zu bestimmen sind, aber auf der anderen Seite aber auch die Überlegung immer im Raum ist, was ist zum Beispiel wirkt regulatorisch auf mich und führt dazu, dass bestimmte Werte eben auch besonders wichtige Assets sind und Auseinandersetzungen mit Behörden, Meldepflichten gegenüber Betroffenen etc. führt möglicherweise auch dazu, dass ich auf personenbezogene Daten anders gucken muss. Ich glaube, das könnte man auch in der präventiven Forensik ganz gut zusammen überlegen Wobei ich glaube, Krisenkommunikation im weitesten Sinne, also wenn es also brennt, ist wahrscheinlich schon eine der wichtigeren Situationen.
Also da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich auch sehr dankbar für die Zusammenarbeit, die wir da haben können. Also erstens das, was du eben noch gesagt hast, finde ich sich genauso. Gerade mit funktionierendes Asset Management, wenn wir im präventiven Bereich auf ein Unternehmen gucken, können wir nicht sagen, was sind die schützenswertesten Daten, weil wir gar nicht so tief drin sind. Aber wenn wir dort Leute haben, sei es die Datenschutzbeauftragten oder ähnliche, die einfach sagen können, ja, wir haben folgende Klassifikation von Daten und das sind unsere wirklich sensiblen Assets, die gilt es zu schützen und folgende Möglichkeiten sehen wir da und wir geben dann Input von außen, ist das unfassbar wertvoll und viel besser, als wenn wir so ein bisschen im Dunkeln rumstochern. Das könnten ja relevante Daten für das Unternehmen sein. Besser, man sagt es uns einfach. Und Thema Krisenkommunikation, Krisenmanagement, auch ein sehr guter Bereich, um dort halt einfach die Schnittstellen zu nutzen, um dort gemeinsam ranzugehen. Wir haben ja in manchen Fällen ja die Dimension, dass man auch potenziell mal mit diesen Tätergruppen verhandelt. Mhm. Das klingt jetzt wieder sehr schwer greifbar. Also auch diese Ransomware-Gruppen, diese global agierenden Angreifergruppen sind natürlich auf Geld aus. Das heißt, diese Erpressersummen wollen sie natürlich bestmöglich bekommen. Aber es ist so, wie es halt immer ist bei Erpressersummen, es gibt einen gewissen Verhandlungsspielraum. Mhm. Und das ist etwas, was wir ganz gerne mit begleiten, diese Verhandlungen, weil wir natürlich sehr gute Insights haben, wie diese Gruppen agieren, was die sich vorstellen, wie stark man da reingehen kann kommunikativ, wo man sich vielleicht lieber ein bisschen zurückhält und so weiter. Und da sind wir sehr dankbar, auch noch auf die Perspektive eingehen zu können. Gerade im Punkt, wo man kriegt so kleine Samples zugeschickt von den Gruppen. Ja, wir haben Daten von euch. Mhm. Und dann kriegt man so Probedateien. Und
damit man die Authentizität.
Genau, damit man das wirklich auch sagen kann, ja, stimmt wirklich, dass wir euch angegriffen haben, wir waren's. Und dann kriegt man halt manchmal so einen Dateisystembaum. Und das dann wirklich einmal abzugleichen, weil wir, klar, wir sehen da irgendwelche Dateinamen und wir sehen so grob irgendwelche Datenklassen. Und das ist für uns dann erstmal quasi so, ja, könnte relevant sein. Aber wirklich dann jemanden dabei zu haben, der sagt, oh, wir bewegen uns hier im Punkto Sozialdaten oder wir bewegen uns Medizindaten, Artikel 9 Daten. Jetzt ist es richtig übel. Ja. So, da brauchen wir einfach die fachliche Expertise von außen. Und das ist wirklich sehr hilfreich, dann gerade dieses Feld Krisenkommunikation gemeinsam zu machen, gemeinsam sich an die Meldungen zu setzen. Unser forensischer Input kommt mit rein. Was sind die Abhilfemaßnahmen? Was haben wir schon gemacht? Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Absolut.
Ist absolut wertvoll.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das auch, also auf eine, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörer verstehen das richtig, es macht auch Spaß. Also wenn der Einsatz ist, dann brennt natürlich die Hütte und ich will das überhaupt nicht runterspielen, aber dieses Zusammenwirken, die Überlegungen, die Dynamik der Fälle, auch das Zusammenspiel, also das hat auch durchaus einen Aspekt, der auch in gewisser Weise aufregend ist. Ich glaube, das ist besser, als dass es Spaß macht. Aber wobei tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, mir macht das auch echt wirklich Spaß. Aber die Aufregung ist ja auch da und Zeitdruck ist ja nicht immer per se was Schlechtes. Das ist ja, kann ja auch durchaus einen anfeuern. Aber was sind so aus, wenn du jetzt einmal, ich weiß, das klingt jetzt wie aus einem schlechten Ratgeber, aber ich hoffe, du erträgst meine nächste und letzte Frage. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Tipps, wenn es zu einem Vorfall, also wenn es zu einem Incident kommt?
Ich würde eine Abstufung machen. Also wenn ich mich schon mal damit auseinandergesetzt habe und ich habe vielleicht schon ein Notfallhandbuch oder einen Krisenstab oder Prozesse, dann wäre mein Tipp immer, bedient euch an dem, was ihr habt.
Ja.
Geht da wirklich mal ran. Was habt ihr euch vorher zu Gedanken gemacht? Das wird schon irgendwo eine Daseinsberechtigung haben. Also geht da wirklich Step by Step durch. Verwerft die Dinge, die Quatsch sind. Das merkt man dann immer erst, wenn das Kind wirklich mal in den Brunnen gefallen ist, dass viele Gedanken in nicht die richtige Richtung gegangen sind. Aber bedient euch an dem, was ihr habt. Wenn es es nicht gibt, was wir sehr häufig sehen, dann bestimmt Verantwortlichkeiten. Also wenn wir jetzt wirklich vom Horrorszenario ausgehen, klingt das jetzt blöd, aber dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ihr könnt jetzt gerade erstmal nichts mehr retten. Es ist jetzt gerade so, bestimmt Verantwortlichkeiten, die sich jetzt um Themen wie Kommunikation nach intern, extern, Kommunikation zu Dienstleistern, Ermittlungsbehörden und so weiter, um diese ganze Organisation des Vorfalls kümmern, die sich um die Dokumentation kümmern. Das heißt, bestimmt auch jemanden oder auch zwei, drei, bitte nicht 30, die jetzt hingehen und sagen, ich dokumentiere jetzt erstmal alles, was wir bis hierhin wissen.
Ja, richtig.
Und damit gehen wir dann hin und suchen uns Hilfe. Extern. Oder vielleicht hat man auch ein internes, starkes Security-Team, dann natürlich die, klar. Aber ansonsten Hilfe suchen und dann so zeitnah wie möglich. Dann kann immer noch rauskommen, er ist gar nicht so schlimm, bei Ransomware jetzt wohl eher nicht. Aber ansonsten kann das durchaus bei kleineren Fällen auch so sein. Aber lieber einmal mehr anrufen und das dann abklären. Manchmal reicht schon das Ersttelefonat. dass man sagt, ja, das sind so Vorfälle, beobachten wir jetzt gerade sehr häufig. Es gibt immer so Trends, wie man sieht. Ihr seid einer von vielen. Folgende Abhilfemaßnahmen sind jetzt akut. Bitte direkt umsetzen. Dann habt ihr erstmal Zeit gewonnen. Und dann kann man weitermachen.
Ja.
Das heißt wirklich erstmal dokumentieren, was wissen wir, jemanden bestimmen, der sich darum kümmert. Und auch wirklich jemanden bestimmen, der die Nummern erstmal zusammensucht, wenn ich sie nicht akut habe, von den Leuten, die ich jetzt brauche. IT-Abteilung, Security-Team, Management potenziell, vielleicht Legal, wenn es relevant ist, Datenschutzbeauftragten, Informationssicherheitsbeauftragten, wenn vorhanden, und externe. IT-Dienstleister, IT-Forensik-Dienstleister, je nachdem, Ermittlungsbehörden. Wirklich jemanden, der dann so ein bisschen die Person für alles ist, erstmal, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen.
Ja, und tatsächlich je nach Rechtsraum in Europa, aber auch der Welt, gerade auch bei größeren Unternehmen, Unternehmensgruppen, die durchaus ja auch global verteilt sind, kann ich wirklich nur empfehlen, auch Legal so früh wie möglich mit reinzunehmen. Das Stichwort ist hier quasi Privilege im Legal-Bereich, was durchaus auch helfen kann bei jeder weiteren und allen weiteren Schritten, so als kleine Randnotiz, sogar wenn man vielleicht erstmal noch andere Sorgen hat, aber das kann durchaus helfen. So weit, so gut. Ich habe ja gesagt, das ist die letzte Frage und ich mache keine leeren Versprechungen im Podcast. Und tatsächlich, im Zweifel, will ich es mir auch nicht verscherzen, vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Und wir reden über andere schöne Dinge wie bezahlen oder nicht bezahlen.
Oh ja.
Das Ransomware-Debakel oder so. Also das ist so meine Vorstellung für einen richtig tollen Podcast-Titel schon. Mal gucken. Aber wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mehr über dich erfahren wollen oder mehr lernen wollen zum IT-Forensik, erzähl mal, wo findet man dich? Wie kann man am besten was über den IT-Forensik-Bereich lernen? Ja, wo kann man dich vielleicht treffen? All the things.
Ja, also wenn ihr mehr Interesse habt an dem Feld an sich, IT-Forensik, Cybersecurity, wie sieht vielleicht auch unsere tägliche Arbeit aus? Wir geben recht gerne Insights in Form von Cybercrime-Stories, so beleuchten unsere Fälle, um auch einfach mehr ein Verständnis hervorzubringen für diesen Job. Und all die Sachen, die das mit sich bringt, dann super gerne einfach auf it-forensik.de. Das ist die Homepage meiner Abteilung, die quasi zu Intersoft Consulting gehört, wo wir aber wirklich dediziert IT-Forensik noch mehr Raum geben, weil es doch ein sehr spezielles Thema ist, was recht erklärungsbedürftig ist. Dort habt ihr auch meine Kontaktdaten, ja, für E-Mail oder Telefon. Und ansonsten immer super gern per LinkedIn. Einfach anschreiben, da poste ich, auf welchen Veranstaltungen wir unterwegs sind als Team, auf welchen Messen wir sind, wo wir Vorträge haben. Genau, und da immer auch sehr gerne einfach persönlich ansprechen.
Genau, tatsächlich bist du auch bei Messen vor Ort, letztes Jahr bei einigen verschiedenen Sachen und das kann sehr spannend sein, also über die forensische Arbeit, auch über das Equipment, was ihr nutzt, das mobile Forensiklabor zum Beispiel, was durchaus sehr spannend sein kann und so andere Sachen, die jetzt auch mit der Arbeit zusammenhängen und auch ein bisschen erklären, wie ihr arbeitet, kann ich durchaus empfehlen. Ich habe mir das auch alles schon angeguckt, Logo. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast und gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt den Podcast auch gerne weiter an interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es bleibt also spannend. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut euch unseren Blog gerne an. Den findet ihr unter www.doktor-datenschutz.de. Da gibt es übrigens auch eine ganze Menge coole Beiträge zur Forensik. Und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, findet uns unter Dr. Datenschutz, sowohl bei Blue Sky als auch bei Mastodon. Und mich findet ihr natürlich auch bei LinkedIn. Folgt mir also gern und dann verpasst ihr auch nichts zum Podcast. Und wer Einführungen im Bereich, ja, quasi so ein bisschen Notfallmanagement und auch Ransomware-Angriffe und was man so machen kann. Darauf verweise ich sonst nicht, aber es bietet sich einfach hier so mega an und du hast es noch nicht gesagt. Wir haben richtig coole Webinare auch dazu. Genau, und dann bleibt mir jetzt am Ende nichts weiter zu sagen als tschüss und bis zum nächsten Mal.